Willkommen. Ich habe ganz bewusst das Wort geben gebraucht. Wir geben uns die Zeit. In dieser Gesellschaft nimmt man sich die Zeit für irgendetwas. Oder man hat auch keine Zeit dafür. Wir geben sie uns. Es ist ein Geschenk. Ein ganz kostbares Geschenk, das wir uns machen, dass wir uns die Zeit geben, einfach mal da zu sein, da, wo wir gerade sind. Die Zeit geben, ganz mit dem da zu sein, was wir tun, mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Herzen. Und dadurch entsteht in uns etwas. Raum und vielleicht sogar etwas, wonach wir uns alle sehnen, Ruhe, Stille. Das ist das, was wir hier machen. Und das ist das, was den meisten Menschen so unglaublich schwer fällt. Diese westliche Kultur im Moment ist angepackt mit Tun, mit Machen, mit Laufen, mit auch Hetzen. Das Wort Stress hat es in meiner Kindheit gar nicht gegeben. Es gehört alles zu unserer sogenannten modernen Kultur. 24 Stunden online. Und so sitzen wir eigentlich in einem Geisteszustand, der gar keine Zeit hat für irgendetwas anderes als für das, was auf der To-Do-Liste steht und was wir unbedingt alles machen müssen und wo wir überall sein müssen. Und so ist das, was uns eigentlich am Herzen liegt, zu uns zu kommen, bei uns zu sein, etwas in Ruhe mit unserem ganzen Herzen zu tun, ist etwas, was nur sehr sporadisch und auch wieder ganz schnell erledigt werden muss. In der Luftfahrt kennt man den Ausdruck Touch and Go. Touch and go heißt, das Flugzeug landet ganz kurz, nimmt gerade Kontakt mit dem Boden auf und startet wieder durch. Das ist also nicht durchstarten, das heißt, es nimmt erst gar keinen Bodenkontakt auf, sondern kriegt den Befehl, falscher Flughafen, und fährt durch. Das passiert auch vielen von uns. Es ist irgendwo so, es sieht so aus, als wenn wir uns verlangsamen, wenn wir ankämen und starten durch. Aber das meiste, was ich bei Menschen beobachte, die in irgendeiner kuriosen Art und Weise von was anderem träumen und von etwas anderem interessiert sind, es bleibt beim Touch and Go. Einmal im Jahr ein Retreat ist Touch and Go. Sogar weniger als das. Es ist eigentlich sogar durchstarten. Und so hört ihr hier bei uns sehr oft. Und das ist die Hauptbotschaft, wenn Helga ein Wochenende hier anbietet. Verlangsamen, anhalten, zu uns kommen. Und das alles nennt man heute in der Welt Lebensstil. Ohne diesen Lebensstil, der anders ist als der Lebensstil, den wir gewohnt sind, kann nichts passieren. Es ist ja nur Touch and Go. Es bekommt einfach keine Tiefe. Es bekommt einfach keine Qualität. Es ist ein kurzes Spüren, ein kurzes Schnuppern. Und dann geht es im alten Stil weiter. Das wird heute noch nicht mal mehr erwähnt. Das alles das, was wir Praxis nennen. Ganz egal, welches es ist, von der Spiritualität bis hin zum Religiösen, beginnt mit einem bestimmten Lebensstil. Alle unsere Vorfahren, das sage ich immer wieder und keiner muss erschrecken, alle unsere Vorfahren und vor allen Dingen, also die spirituellen Vorfahren und vor allen Dingen unsere hochgelobten asiatischen Lehrer, waren alle Mönchen und haben in Klöstern gelebt. Lebensstil. Die haben völlig anders gelebt. Und Tai hat bis zu seinem Lebensende anders gelebt. Das ist noch gar nicht angekommen. Wir haben früher in meiner Kindheit einen anderen Lebensstil gehabt. Bei uns gab es alles das nicht, was für euch so normal ist, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt, dass es das nicht gibt. Und wenn ich immer wieder mal so an die Zeit zurückdenke, und die ist nun schon gute 60, 70 Jahre her, sagen wir mal besser 70 Jahre, dann sehe ich meinen Großvater, wie er nach einem langen Arbeitstag in der Schreinerei dann abends rausgeht, die Sense nimmt und das Gras mäht. Und ab und zu bleibt er stehen und legt die Hände oben auf. Er ist nicht erschöpft. Und er macht auch nicht jetzt irgendwie Pause. Auch ein großes, modernes Wort. Er hält mal kurz an. Er hat es im Gefühl, jetzt gibt es gerade so den Raum. Er schaut um sich herum, sieht, was es noch zu tun gibt und macht dann weiter. Vielleicht ist es das, dass wir noch gar nicht richtig mitkriegen, dass wir in einer anderen Zeit leben. Ich weiß es nicht. Ihr wisst, das bestehe ich darauf immer wieder, dass ihr das wisst, dass wir gut und tief im Dharma verwurzelt sind. Dass das unser spiritueller Hintergrund ist. Und ich lese euch hier ganz kurz mal ein paar Sätze vor von Professor Michael von Brück, Religionswissenschaftler, evangelischer Theologe, bekannt mit dem Dalai Lama, Zen-Meister. Und er hat ein wunderschönes Buch geschrieben, erstaunlich für so einen Menschen, Einführung in den Buddhismus. Apropos Dharma. Manche Menschen meinen, wir wären Buddhisten. Jein, sagt man da so in Neudeutsch. Wir stehen im Dharma. Das Dharma hat viele Variationen, viele Ansätze, ist eben auch religiös und ist festgefahren in den Strukturen von Klöstern und monastischen Traditionen. Das alles listet Professor von Brück so wunderbar auf und sagt dann, der Buddhismus ist aber vor allem ein Lebensweg, der, wenn er praktiziert wird, alle Lebensbereiche erfassen, durchdringen und transformieren will. Der Buddhismus beansprucht ein umfassendes praktisches System für den Reifungsprozess des Menschen anzubieten. Er predigt keine weltabgewandte Jenseitigkeit, sondern will mittels Erfahrung und rationaler Argumente das Leben des Einzelnen wie die gesamte Gesellschaft, das Bewusstseinstraining und die Politik positiv beeinflussen. Und wenn ihr öfters herkommt oder vielleicht hier sogar längere Zeit seid, dann merkt ihr, dass das unser Anliegen ist. Das Dharma, die Spiritualität manchmal genannt, ist für diese Welt, für diese Gesellschaft, für uns, gehört in die Büros und in die Bäckerei und setzt aber voraus, und das ist das Peinliche, einen Lebensstil. Dem Professor von Brück hier schreibt, es ist vor allem ein Lebensweg, der, wenn er praktiziert wird, alle Lebensbereiche erfassen, durchdringen und transformieren will. Alle Lebensbereiche. Das ist für uns alle immens schwer. Und wenn ihr hier hinkommt, merkt ihr, wie sehr das alles schiebt und drückt. Das ist nicht plötzlich weg. Man kommt nicht rein und sagt, ich bin angekommen. Das steht da, aber das stimmt nicht. Und selbst wenn man schon öfters hier war, es braucht einfach so eine Zeit. Es ist so, dass bestimmte Dinge einfach auslaufen müssen. Und das verstehe ich auch. Und deswegen haben wir in diesen auch gewisserweise herausfordernden Zeiten, die wir nennen Retreat und vielleicht sogar ein Schweigeretreat, brauchen wir die Zeit, um auszulaufen, um anzukommen, innerlich anzukommen, energetisch anzukommen. Ein guter Öltanker, wenn man da die Motoren ausstellt, man kann nicht zurückschalten, weil man kann also nicht die Ventilatoren ändern. Man kann warten, bis die Maschinen abkühlen, um den Motor zurückzuschalten. Ein guter Öltanker, der gestoppt wird, läuft noch 10 Kilometer weiter. Und du kannst nichts machen. Erst kurz davor kannst du die Maschinen umstellen, sodass die Rotoren rückwärts fahren. Mancher von euch braucht noch länger dafür. Die 10 Kilometer sind so schnell vorbei. Und oft genug sagt uns auch jemand nach 3 Tagen, ich habe so den Verdacht, ich komme an. Aber dann denkt man ja schon wieder nach, was nun als nächstes anliegt. Das ist Touch and Go. Yeah. Und deswegen ist dieser erste Tag so wichtig, dass uns das bewusst wird. Dass wir das, was wir hier machen, nicht irgendein spirituelles, esoterisches, was auch immer ist. Es ist der Versuch, euch daran zu erinnern, es gibt einen anderen Lebensstil. Es gibt eine andere Art und Weise, als bei McDonald's, sich an den Tisch zu setzen und zu essen. Man setzt sich hin. Man betrachtet das, was vor einem steht, mit Anerkennung, mit Würde und mit Dankbarkeit. Wenn man das nicht tut, ist man wieder nur am Bremsen. Und im Nullkommanix hat man die Gabel in der Hand. Und dann kann es nicht schnell genug sein, dass es reingeht. Wir müssen diese Praxis uns nochmal sehr, sehr genau angucken. Ansonsten missbrauchen wir sie als nächstes Go. Als nächste Beschäftigung. Meditieren wird jetzt langsam zu einem besonderen Erlebnis der gehobenen Wirtschaftsbosse. Jeder hat im Hinterstübchen seine Zeit. Und das gehört dann dazu, jetzt tue ich ja wieder was. Ich tue ja schon wieder was für meinen Geist. Das kostet auch noch Geld. Und alles das stimmt nicht. Aber es sitzt in unserer Kultur. Es sitzt in unserem Wesen. Und jetzt bin ich gehorsam, jetzt bin ich fleißig. Jetzt tue ich alles, was mir von wem auch immer erzählt wird, dass ich weiter wachse und reife. Und schon wieder bin ich auf dem Erfolgskursus, auf dem Tunkursus, auf dem Erreichen. Es ist ganz schwierig und eigentlich nicht. Wir modernen westlichen Menschen, und die spreche ich ganz besonders an, ihr seid das, wir stehen in unserem ganzen Wissen, auch in unserer Neugierde, wirklich so an der vordersten Front der Menschheit. Noch nie hat die Menschheit so leicht zugreifen können auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gibt so viele Forschungen darüber, wie das Bewusstsein geht, wie das Bewusstsein funktioniert, wie Gedanken entstehen. Es gibt Bücher mit der Überschrift The Brain of the Buddha. Na, das muss man gelesen haben. Und da gibt es dann ungefähr noch 2 Meter andere, die Ähnliches dann uns vermitteln, wenn du das gelesen hast, dann. Wir gehören also zu den Ausgebildetsten, auch auf dem spirituellen Gebiet, was die Menschheit je gesehen hat. Und YouTube ist voller sogenannter Spiritualität. Jeder, der irgendetwas zu sagen hat, versucht es zu vermitteln. Und wir sind wieder voll gefüllt und wieder beschäftigt, bis in die Nächte hinein. Aber trotzdem ist es ein ganz besonderer Punkt in der geistigen Entwicklung der Menschheit. Und ich sehe es mit Freuden und Erstaunen, Bewunderung und Dankbarkeit, wie viele Menschen daran interessiert sind. Lesen, auch zu solchen Orten kommen. Und dann ist da eben diese Tragik. Es ist wirklich eine Tragik, dass wir keine Zeit dafür haben. Ganz kurz mal reingucken in etwas und dann bekommt es wieder etwas, was wir tun und machen. Wir sitzen in einem großen Dilemma. Wir haben zum Teil Informationen übernommen aus den alten, traditionellen, klösterlichen Zeiten. Das wird auch heute noch praktiziert in bestimmten buddhistischen Schulen. Das ist völlig normal, dass man sich 10 Tage hinsetzt, gehen, sitzen, gehen, sitzen. Völlig normal. Aber die Tradition, die Schule, der Meister. Sonst wird man es nicht machen. Wir sind hier mehr für den, wie sagt man heute, Otto-Normalverbraucher. Ja. Ich nenne es manchmal Wohnzimmer-Buddhismus. Und es liegt mir so viel am Herzen, dass das nicht missverstanden wird. Nur wir in unserer großen Begeisterung haben die Zeit auch, das zu tun. Wir müssen nicht mehr morgens um 5 raus, um das Vieh zu füttern. Und wir stehen nicht mehr auf der Weide oder hinterm Pflug. Wir haben die Zeit, wenn wir sie uns nehmen wollen. Und da sitzt es dann. Und das ist das, was ich uns heute mitgebe als erste Praxis. Es ist eine Praxis. Früher war es Lebensstil, heute ist es Praxis. Sein Bemühen, sein sich wirklich bemühen, nachzuschauen, muss ich das eigentlich alles tun? Kann ich nicht das irgendwie langsam runterfahren, auch zu Hause? Nein, gerade zu Hause. Nicht nur am Wochenende, sondern gerade am Wochenende. Nicht nur im Urlaub, wo auch immer, sondern gerade dann. Nur der Urlaub wird nicht mehr da stattfinden, wo er heute angeboten wird. Wir erinnern uns da immer wieder dran. Das ist Teil dessen, was so als Tradition bezeichnet wird. Wir lesen zum Neujahr einen bestimmten Text, in dem wir uns ausrichten. Liebe Vorfahren, manche von euch kennen den, ja? Und da steht, wir sind entschlossen, daran mitzuwirken, eine Gesellschaft aufzubauen, in der die Menschen nicht immer geschäftig sind, in der wenig konsumiert wird und der viel Zeit ist, um miteinander zu sein und füreinander da zu sein, einander zuzulächeln und Freude zu bringen. Das ist Praxis. Das ist nicht einfach nur ein Versprechen am Neujahrsabend und dann ein paar Niederwerfungen. Das ist Praxis. Das muss irgendwie beinahe so wie unsere 5 Sätze vorm Essen, muss das öfters kommen. Daran bin ich beteiligt. Ich bin entschlossen, eine Gesellschaft mit aufzubauen, in der mehr Zeit ist. Und dazu muss ich mich damit auseinandersetzen. Wo kriege ich die her? Die kriege ich nirgendwo so her, wenn ich sie mir nicht gebe. Wenn nicht das, was ich eigentlich möchte, was irgendwo in meinem Wesen ist, was auf meinem Geist ist, weswegen ihr hier seid, wenn das nicht so viel Kraft hat, so viel Sehnsucht, dass ich die Zeit habe, nicht hier hinzukommen, sondern in meinem täglichen Leben. Vor einer Woche war unsere Hausärztin mal für einen Abend da. Die ist schon mit Helga sehr befreundet, schon regelrecht. Und wollte immer schon mal kommen. Und aus irgendwelchen Umständen heraus kam sie dann, hat mitgesungen und wurde zum Abendbrotessen eingeladen. Und dann hieß es, ja, Moment, der Mann doch aber auch. Und der musste dann auch mit dem Auto kommen. Und dann wurde auch noch meditiert, das heißt, man schaute mal in den Meditationsraum. Und dann rief die Ärztin später Helga nochmal an, bedankte sich dafür und sagte, ja, also wenn wir essen, die haben 2 Kinder, etwas älter, die essen so. So, was ist das denn? Ja, das Handy. Und hier wird gegessen. Also wie ihr das macht, ginge bei uns gar nicht. Ich kann denen das Ding da nicht abnehmen. Und der Mann besteht darauf, dass das Fernsehen läuft. Besteht da drauf. Das heißt, jeder Versuch dieser Frau, die das so gerne möchte, ist nicht möglich. Das ganze Umfeld, das in dem sie steht, ist dazu nicht bereit. Wir sind es. Und da setzt nicht nur die Motivation an, nicht nur die Freude, nicht nur die Begeisterung, sondern die Praxis. Insofern ist die Praxis, wenn man so will, eine Herausforderung. Sie beginnt nicht mit dem langsamen Gehen. Sie beginnt damit, dass wir unser Leben so choreografieren, dass wir dem allen Zeit geben können. Dass wir auch zu Hause in Ruhe und Bewusstheit essen. Dass wir auch zu Hause nicht nur hetzen, sondern ab und zu auch mal ruhig hin und her gehen. Ihr könnt es heute Nachmittag noch mal üben. Klassischerweise heißt das Gehmeditation. Ich nenne das jetzt, um es aus diesem monastisch-religiösen herauszuholen, bewusstes Gehen in der Natur. Das ist es nämlich. Das ist die Praxis. Das ist was anderes als im Park spazieren gehen. Als Tai in Deutschland anfing und mitbekam, wie die Deutschen durch den Wald gehen, Er war fürchtlich erschrocken. Und hat dann so ein Wort eingeführt. Dazu muss man zu der Zeit die amerikanische Kultur wissen. Und wenn man über längere Entfernung sich unterhalten musste, auf der Ranch oder irgendwo, hatte man ein Walkie-Talkie. Das war der Vorläufer vom Handy. Ja, das waren solche Geräte, ne? So mit einer großen Antenne. Und wenn es nur zur sogenannten Gehmeditation ging, sagte Tai, no walkie-talkie. Also bitte nicht gehen und sprechen. Gleiche Wort. Und das fällt schon schwer. Da geht man durch den Wald und es ist gerade so schön, sich zu unterhalten. Nein. Aber auch nicht jetzt stramm, sondern gehen. In dem ganzen Sein, offen, weit. Durch die Natur zu gehen, ist ein Nähren. Keine Praxis in dem Sinne, dass wir es ganz stramm machen und immer schön den Abstand vorne halten. Ist ein Nähren. Die Natur nährt, deswegen sind wir so gerne hier oben. Denkt da heute Nachmittag dran. Unser ganzer Tagesablauf geht dorthin. Verlangsamen, nähren, öffnen, Dasein. Bitte betrachtet das nicht als Praxis. Nur weil wir den Lebensstil ändern, werden wir nicht erleuchtet. Wenn ihr darauf hinaus wollt, braucht ihr nicht herkommen. Wir wollen nichts anderes. Wie hat das selbst Professor von Brück genannt? Wo haben wir ihn jetzt wieder? Mittels Erfahrung und, nee, Moment mal. Ein praktisches System für den Reifungsprozess des Menschen. Das machen wir. Nichts anderes. Und wir wollen nichts anderes, als dass wir Menschen werden. Keine irgendwie besonders hochstilisierten Spirituellen. Keine Erleuchteten. Einfach Menschen. Und dafür sind wir jetzt diese Tage hier. Und ich werde versuchen, das so ein bisschen zu beleuchten, was das wohl sein könnte. Aber eigentlich sind wir es ja schon. Wir müssen uns nur die Zeit nehmen, die Zeit geben. Das war für heute der erste Aspekt. Lebensstil. Vor einiger Zeit hat mir mal jemand gesagt, es gibt so eine moderne Formulierung. Das heißt Lifestyle and Mindstyle. Jetzt kommen wir zum Mindstyle. Aber erst Lifestyle. Den meisten von euch, wenn nicht allen, ist dieser erste Hinweis auf die Praxis von Tai geläufig. Es ist eine Bewegung des Geistes und gleichzeitig eine unglaubliche Herausforderung. Und das hört sich wie alles bei Tai so ein bisschen einfach und schlicht an. Als wenn man das jederzeit könnte. Und die einfache Aufforderung, das zu tun, heißt, establishing ourselves in the here and the now. Habt ihr schon mal gehört? Hier ankommen, heißt das auf gut Deutsch. Hier sein. Und wenn wir das so ein bisschen knochiger Norddeutsch hören, dann merken wir, Moment. Und was meint ihr denn damit? Hier sein und da sein und jetzt. Und wir werden dann merken, das ist eine unglaublich herausfordernde Praxis. Jetzt bin ich hier. Punkt. Ja, nicht so nebenbei. Nicht wieder Touch and Go. Sondern eine ganz sachliche, radikale Feststellung. Jetzt bin ich hier. Und diese Feststellung ist zweifelsfrei. Wenn wir nach irgendeinem etwas suchen, was Wahrheit ist, woran wir zweifeln können oder was es zu diskutieren gibt oder wo man zu Meetings zu einem anruft, das alles findet nicht statt. Jetzt bin ich hier. Keine Diskussion. Geht gar nicht. Ich kann daran herumdrehen und herumdrücken und kann wünschen, nicht hier zu sein. Die übliche Vorgehensweise. Aber ich bin hier. Gibt es nichts zu diskutieren. Ein tibetischer Übersetzer hat das dann mal genannt, believing a fact to be true. Eine Tatsache als Tatsache, als Wahrheit anzuerkennen. Das ist Wahrheit. Nicht das, was wir philosophisch danach suchen und diskutieren und wieder dicke Bücher lesen, was denn nun Wahrheit als solche sei. Wahrheit ist das, was wahr ist, mehr nicht. Punkt. Marela hat das immer so schön auf den Punkt gebracht. Und Wahrheit ist, jetzt bin ich hier. Ganz egal, wo ich bin. Ob hier in dem Sendo oder gerade beim Bauerntraktoraufstand oder auf dem Flughafen blockiert für die nächsten 3 Tage, jetzt bin ich hier. Und ihr merkt, sagst du nein. Und ich sage, einen Moment. Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt eine endgültige Form der Verzweiflung und des Schicksals ist. Ich habe gesagt, das ist eine Tatsache, dass ich jetzt bin. Dann kann ich etwas ansetzen. Dann in diesem Raum, in der Klarheit dessen, wo ich bin, kommt eine Klarheit des Geistes auf, was ich jetzt tun könnte. Oder? Nie vorher. Das heißt also, dieser einfache Satz, hier und jetzt, ist eine Tatsache, ein gut deutsch ausgedrückt Statement, eine Feststellung, die zweifelsfrei ist, an die ich jetzt maximal Wünsche, Hoffnungen, was auch immer, Likes und Dislikes und ich weiß nicht, was alles dran klappen kann und das tun wir auch. Aber wir ändern nichts an der Tatsache, wir sind jetzt hier. Das heißt also, dieses Jetzt bin ich hier ist immer der erste Impuls mit der Wahrheit und mit der Klarheit des Geistes, um mit der Realität in Kontakt zu kommen. Und dann setzt das alles ein, was wir daran nun nicht mögen oder wo wir lieber anders sein möchten und was es alles Besseres gibt. Und ich weiß nicht, was wir alles da dran packen. Ihr selbst wisst am besten, wenn ihr mal in irgendeine Situation gekommen seid, dass ihr nicht bereit seid, zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich hier. Denn, und da setzt diese immense Praxis dieses Weges, auch gerade die Weges, dieses Weges der Bewusstheit und des Bewusstseins an. Wir beginnen im Kontakt mit dem Leben immer zunächst mit dem konditionierten Geist. Wir beginnen immer völlig unbewusst, automatisch, gesteuert, instinktiv oder wie er es auch immer nennt, immer mit dem konditionierten Geist. Wir hören überhaupt nicht, jetzt bin ich hier. Das ist schon verschwunden, ich möchte aber nicht hier sein. Der Satz, mein Gott, wo bist du denn jetzt schon wieder, ist erst. Und damit ist dann die Realität, jetzt bin ich aber hier weg. Wir regeln sie raus, wir drücken sie beiseite. Die gibt es gar nicht. Ich hoffe, ich mache deutlich, was es für eine radikale Praxis ist, zu sagen, jetzt bin ich hier. Das hört sich immer so ein bisschen fein an. Dann guckt man um sich herum, ach ja, richtig, ich bin hier im Zentrum, im Interseinszentrum. Bla, 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 bla. No. Ich bin hier. Ganz egal wo und wann. Und dann, und deswegen, weil das so radikal Praxis ist, so roh, habe ich einen Zugang und nur dann einen Zugang zu dem, was da hinten rankommt. Nur dann höre ich, das möchte ich aber nicht. Das habe ich vorher gar nicht gehört. Das war so normal, dass ich überhaupt nicht höre, dass es ein Gedanke ist, sondern das ist die Realität, das möchte ich aber nicht. Das ist nicht unsere Praxis, das ist überhaupt gar keine spirituelle Praxis, das ist gar nichts. Das ist Automatismus, angelerntes, Kultur, konditioniertes. Und auf die Art und Weise kommen wir nie zu uns. Wir kommen ja nur zu uns von einem Standpunkt aus, der nicht wir sind. Aber nicht, dass wir überhaupt nicht sind, sondern der zum klaren Geist gehört. Nur der klare Geist, und den praktizieren wir hier, und das werden wir die nächsten Tage noch weiter durchführen, ist die Grundlage dafür, dass wir etwas sehen, wie unser Geist funktioniert. Du musst auf irgendetwas stehen, das höher ist als das, was dich treibt. Wir sind hier mit einem Satz angelockt worden, sage ich ganz bewusst. Wo hat man denn jetzt? Ganz toll ist der. Den habe ich schon so oft interpretiert. Ich müsste ihn eigentlich langsam auswendig können, aber das ist nicht meine Spezialität. Hört ihr mal gerade zu? Wenn es nur einmal so ganz stille wäre, wenn das zufällige und ungefähre verstummte und das nachbarschaftliche Lachen, wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen. Das ist die Sehnsucht. Und wenn wir dieses Gedicht von Rilke dann so lesen, dann sagen wir, jo, das wäre toll. Mal so richtig still. Und wir meinen dann immer, auditiv nennt man das, ja, im Geräusch. Und nach dem, was ich eben gerade gesagt habe, könnte der Verdacht aufkommen, dass das, was wir erhoffen, was Stille wäre, überhaupt gar nicht stimmt. Dass wir da bereits schon wieder in altgewohnter Art und Weise was reinstecken. Was Stille denn wohl wäre? Wenn das nachbarliche Lachen weg ist. Gott sei Dank. Endlich. Und wenn wir dann irgendwo hingeflogen sind, weit entfernt, in die gelobten weißen Länder und Strände, und da ist es dann still, endlich. Und wie gesagt, nach dem, was ich eben gerade gesagt habe, wird uns moderne, ausgebildete, denkenden Menschen deutlich, ich nehme zuerst mein konditioniertes Denken, dann die Realität. Ich weiß erstmal, was Stille ist und kriege nicht mit, dass das bereits schon eine Vorstellung ist, eine Idee, eine Behauptung, ein Wunsch. Und davor gibt es die Erfahrung. Genauso wie es die Erfahrung gibt, jetzt bin ich hier. Auch wenn sich das eine Feststellung ist, es ist trotzdem eine Erfahrung. Jetzt bin ich hier. Natürlich kann ich herumschauen und das, wie nenne ich das immer, positionieren. Ja, verorte, so ist das richtige Wort. Jetzt bin ich ja da und dann bin ich da und dann bin ich da. Und damit bin ich schon wieder so ein kleines bisschen vorbei an der Erfahrung, die ich eben angesprochen habe und die die meisten von euch erschrickt. Die Erfahrung, jetzt bin ich hier, an der es nichts zu drehen gibt, die ich auch nicht beiseite schieben kann. Und das Gleiche ist mit der Stille. Stille ist eine Erfahrung. Ist ein Zustand meines Wesens. Hat mit dem Äußeren nichts zu tun. Es ist so etwas Ähnliches wie, jetzt bin ich hier. Und dann könnte ich jetzt, um das weiter zu spinnen, sozusagen sagen, jetzt bin ich still. Ich bin still. Und deswegen ist da Stille. Und wir alle haben so viel Wissen, so viel auch Erfahrung, dass wir es nicht nur ahnen, sondern dass wir vielleicht sogar wissen, das hat was mit uns zu tun. Rilke hatte auch schon den Verdacht. Wenn das Geräusch in meinen Sinnen mache, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen. Das Wachen ist das Dasein, die Wachheit, die Bewusstheit, der klare Geist. Und Rilke hat schon damals ja auch schon erlebt, es sind meine Sinne. Das heißt, das, was da hereinkommt und ich kommentiere, dann entsteht etwas, was mich davon abhält, da zu sein, einen wachen, offenen Geist zu haben. Es ist ja nicht das nachbarschaftliche Lachen, das uns wirklich irritiert. Ja doch, natürlich, klar. In unserem konditionierten Geist, ja. Da ist es immer das Äußere. Aber in Wirklichkeit sind es unsere Vorstellungen, unsere Ideen, unser Mögen und Nichtmögen. Wenn die Nachbarn unsere liebsten Freunde sind, ist das prima. Dann freuen wir uns mit ihnen. Aber wenn das irgendwelche dubiosen Ausländer sind, ist das hindernd. So einfach ist das. Wir können das alles gut prüfen. Wir müssen das mir nicht glauben und keinem sogenannten spirituellen Lehrer. Nichts, wir können das prüfen. Einer meiner Lieblingsstoiker hat einmal gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die den Menschen irritieren, sondern seine Meinung von ihnen. Das ist das, was ich uns jetzt zum Schluss nochmal mitgebe. Apropos die Sehnsucht nach Stille. Und wir beginnen also mit zwei Aspekten. Der erste Aspekt, dass wir uns den Raum geben, hier zu sein, den Geist zu öffnen, aus dem Druck der Beschäftigkeit rauszukommen. In Bewusstheit und Stille das Essen genießen. Und es kann euch versichern, es ist immer genießbar. Ne, Franz? Ja. Also vieles ist sehr leicht hier. Wir stehen eigentlich nicht unter Druck, außer dem eigenen. Das ist die erste Phase, die Grundlage. Und dann kommt die zweite, die Klarheit, dass das so schnell alles von uns kommentiert wird. So schnell, dass wir es gar nicht mitbekommen und auch nicht sagen. Wenn ich das jemand erzähle, sagt er, nee, das stimmt nicht. Ich weiß doch, dass ich hier nicht gerne bleiben möchte. Na ja, sicher, klar. Aber das hat etwas mit deinem Geist zu tun, nicht mit der Tatsache. Die Tatsache ist, du bist hier. Das ist der zweite Aspekt. Trag das mit durch den Tag, trag das mit durch diese 8 Tage. Und es könnte dann sein, dass es euch zu Hause auch ab und zu gelingt. Jetzt bin ich hier. Und wenn es dann wirklich ganz toll wird, dann kommt er aus dem Lachen nicht mehr raus. Jetzt bin ich hier. Stell dir das mal vor. Ja. Wer hätte das gedacht, dass ich das nun auch nochmal erleben darf? Ja. Das ist der zweite Aspekt. Das ist das Hochfahren der Bewusstheit. Das Hochfahren des Akzeptierens, so heißt das leider. Es ist kein Akzeptieren. Akzeptieren ist schon wieder so irgendetwas, naja, wollen wir mal sehen, ob ich das akzeptiere. Das hat wieder schon so einen Hauch von. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Da ist außerhalb meines Akzeptierens. Ich hoffe, ich mache das deutlich. Ist lange davor, ehe ich dann sage, naja, was willst du machen? Hm? Ja. Davor steht, das ist. Und wenn wir diese beiden Aspekte haben, dann beginnen wir dorthin zu kommen, dass wir ahnen, was es sein könnte, wenn wir von Stille träumen. Und wo die wohl wäre. Und es könnte die Ahnung auftreten, dass sie wieder in den Bereich unseres konditionierten Geistes gehört. Und dass davor aber etwas ist, was ist. Stille ist, sie entsteht nicht. Stille ist die Erfahrung von Stille. So, damit ist in den ersten Tag doch was reingekommen, ja? Und es liegt an euch, das zu portionieren und euch an dieser oder jener Stelle anzustrengen und damit Kopfschmerzen zu kriegen oder einfach da sein. Es ist so wunderbar, sich an den Tisch zu setzen, einen Moment dem Essen ins Gesicht zu schauen, sozusagen. Sich bedanken dafür, dass ich Geschenk bekommen habe. Von dem Ganzen und von den Köchen. Und dann esse ich. Ein wunderbares Erlebnis. Und nicht anstrengend, wirklich nicht. Vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, dass man da sich hinsetzt und sich nicht gleich draufstürzt. Aber es dauert nicht lange, dann ist es etwas ganz Schönes. Und so ist es mit vielem anderen auch, mit dem Gehen, mit dem Sitzen, mit dem in der Natur sein. Kommt einfach an. Ankommen in diesem Leben ist Mühe. Komisch, ne? Eigentlich ist es ja Quatsch, ne? Das Einzige, was wir machen, ist, wir tun da so viel obendrauf. Wie hat das nochmal Meister Eckhart gesagt? Was sind wie viel?
Vier Kuhhäute.
Vier Kuhhäute.
40 Kuhhäute.
40 Kuhhäute liegen auf unserer Seele. Deswegen kommen wir da nicht dran. So alt ist das. Yeah. Da hilft uns auch die moderne Wissenschaft nicht weiter. Es bleiben 40 Kuhhäute. Im schlimmsten Falle ist es heute noch dickes Plastik und das will überhaupt gar nicht vergehen. Also nehmt es alles mit Heiterkeit. Mit einem ganz tiefen Vertrauen, wir können das. Denn es liegt uns ja. Wir sind ja Menschen. Es gehört zu uns. Und ich kann euch vergewissern, so viele Kuhhäute liegen da nicht drauf. Okay? Danke fürs Zuhören.